Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz am Mikrofon. Guten Tag. Wir haben heute Bücher für junge Leserinnen und Leser im Programm, die sich mit der Stadt als Lebensraum auseinandersetzen. Und passend zum nahenden Osterfest gibt es Jesus als Superheld, den Manga-Messias. Zuerst aber Gedichte. Die Lyrikempfehlungen für Erwachsene, die gibt es seit 2013. Dabei wählen 10 Lyrikexpertinnen und Experten je einen deutschsprachigen und einen ins Deutsche übersetzten Gedichtband aus, den sie für besonders empfehlenswert halten. Getragen wird das Projekt von einer ganzen Reihe Literaturinstitutionen, von denen einige sich jetzt auch an einer Neuerung beteiligen. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal auch Lyrikempfehlungen für Kinder. Expertinnen und Experten suchen dafür 11 Titel aus, die sich an Kinder zwischen 3 und 11 Jahren richten. Zum Welttag der Poesie am 21. März wurden die Titel veröffentlicht. Ines Galling ist Lektorin bei der Internationalen Jugendbibliothek in München und federführend bei diesem Projekt. Ich habe sie gefragt, Frau Galling, warum jetzt auch Lyrikempfehlungen für Kinder?
Man kann ja fast fragen, warum nicht? Also Kinder sind ja eine große Zielgruppe zum einen und zum anderen haben wir tatsächlich in den letzten Jahren einen kleinen kinderlyrischen Boom erlebt, viele interessante Titel gesehen und Kinder sind nicht nur die Leser von morgen, sondern auch die Leser von heute und die verdienen natürlich auch gute Gedichte.
Sie sprechen jetzt von einem Boom, Frau Galling. Ich war dann angesichts der 11 Titel, die nun ausgezeichnet wurden, doch etwas überrascht, denn so viele Bände mit Kinderlyrik erscheinen ja nun auch wieder nicht. Wie viele Bände aus welchem Zeitraum wurden denn gesichtet?
Wir haben ein relativ großes Zeitfenster angelegt, jetzt für die erste Runde von 2020 bis 2023. Und ich habe eine interne Liste geführt. Auf der waren dann schon so 50 Bücher versammelt, die man unter Lyrik fassen kann. Und daraus wurde dann eben diese Elferliste erstellt.
Jetzt soll die Liste ja deutschsprachige und übersetzte Kinderliteratur empfehlen. Ich habe aber nur 3 übersetzte Bände gefunden. Warum ist das im Vergleich so wenig zu den 8 deutschsprachigen?
Leider wird Kinderlyrik eher selten übersetzt ins Deutsche. Also es gibt natürlich was wir ja auch auf unserer Liste sehen, ist aber tatsächlich eher die Ausnahme, dass lyrische Titelgedichte ins Deutsche übertragen werden. Wir können von der Internationalen Jugendbibliothek sagen, wir machen schon seit einigen Jahren den Lyrikkalender für Kinder. Das ist ein mehrsprachiger Kalender und da haben wir Gedichte auf Deutsch und in der jeweiligen Ausgangssprache versammelt.
Tatsächlich steht auf der Nominierungsliste zum Deutschen Jugendliteraturpreis auch ein arabischer Gedichtband, zweisprachig gedruckt, aber das ist eher selten, so etwas zu finden. Jetzt durfte ja jeder der 11 Empfehlenden einen Lyrikband hervorheben. Gab es da eine Abstimmung über Kriterien oder hat einfach jeder seinen Lieblingsband vorgestellt?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also wir haben im Vorfeld tatsächlich darüber gesprochen, was Kinderlyrik sein kann. Und letztlich hat jede und jeder über den Sommer sich die Titel mal angeguckt. Und dann haben wir ein bisschen geguckt, dass wir eine große Altersbandbreite abdecken mit unseren Titeln von 3 bis 11 eben. Die Lyrikempfehlungen für Kinder richten sich tatsächlich an Kindergartenkinder und Grundschulkinder. Aber letztlich hat jede und jeder für sich entschieden, warum und wieso, weshalb er sie diesen Titel empfehlen möchte.
Bei den deutschsprachigen Gedichtbänden, da sind viele bekannte Autorennamen dabei. Wilk Mehling, Arne Rautenberg, Nils Mohl, Finn-Ole Heinrich und Dieter Zipfel, Lena Raubaum und so weiter. Die Empfehlungen stammen ja jetzt von verschiedenen Expertinnen. Gibt es trotzdem etwas, wovon Sie sagen würden, das verbindet diese Lyrikbände? Das haben Sie gemeinsam.
Ja, alle diese Titel haben ein großes Vertrauen in Sprache und sie haben eine große Freude an Sprache. Was man wirklich sehen kann, ist, dass alle Bände tatsächlich diese Freude an Sprache zeigen, die Freude an Lauten, an Reim, an Rhythmus. Sie zeigen, wie man mit Sprache Welt fassen kann, wie man mit Sprache Welt beschreiben kann, wie man mit Sprache überraschen kann, wie man Gegensätze mit Sprache zusammenbringen kann. Und das ist einfach toll, dass man bei der Lektüre aller dieser 11 Bücher das Gefühl hat, dass man darauf vertraut, dass man in Gedichten auch Welten erschaffen kann durch Sprache, mit Reimen in Versen. Und das zeichnet tatsächlich alle 11 Bände aus, wenn man die so in so einer Schnittmenge betrachten möchte.
Ihre eigene Empfehlung, Frau Galling, ist ja Josef Guggenmos, Es flüstert und rauscht, Naturgedichte für Kinder, ein sehr reich illustrierter Band. Warum empfehlen Sie dieses Buch?
Ich bin schon lange Josef Guggenmos Fan. Die Internationale Jugendbibliothek hat tatsächlich den Nachlass von Josef Guggenmos. Für mich ist Josef Guggenmos einer der ganz großen Kinderlyriker. Er hat Naturgedichte geschrieben, wie man sie wirklich selten findet. Er war ja tatsächlich so gut wie jeden Tag draußen unterwegs und hatte sein Ohr, so kann man fast sagen, tatsächlich am Grashalm. Und für mich sind seine Gedichte in der komprimierten Form einerseits sehr, sehr sinnlich, sehr plastisch, aber sie zeigen auch wirklich die Essenz des Daseins und haben, wenn man das so sagen möchte, tatsächlich oft so eine metaphysische Komponente. Also in der komprimierten, intensiven Form des Gedichts machen sich wirklich große Räume auf. Und das finde ich absolut faszinierend bei Josef Guggenmos. Und ja, er selber hat gesagt, ich liebe eben das Kleine und das Kleinste. Und da kann ich mich immer nur anschließen.
Bei den ins Deutsche übersetzten Bänden, da ist die Niederländerin Bette Westerer vertreten mit dem Band Auseinander, gestaltet von Silvia Wewe, ein auch hierzulande sehr bekanntes Buch und eine sehr bekannte Autorin. Es sind aber auch weniger bekannte Namen vertreten, wie zum Beispiel der sowjetische Dichter Leib Quitko mit dem Band Tolpatsch Lämmel. Das ist eine Wiederentdeckung. Warum soll man diesen Band entdecken?
Das ist tatsächlich eine sehr interessante Wiederentdeckung, den wir einem Forschungsprojekt an der Uni Regensburg zu verdanken haben, die diese Tolpatsch-Lämmel-Gedichte gefunden haben. Die sind zum ersten Mal tatsächlich in Gänze in diesem Buch versammelt, ein bisschen verstreut, tauchten die schon mal auf, gerne auch in der DDR, aber in Westdeutschland, sage ich jetzt mal so, waren sie eigentlich nicht so bekannt. Und was an den Texten sehr interessant ist, ist, dass sie zum einen wie so eine Art Zeitkapsel funktionieren, weil man natürlich sieht, das jüdische, bäuerliche Leben in der Ukraine in den 1920er Jahren und dann aber auch so ein bisschen die Kraft haben, diese Zeitkapsel zu durchbrechen, weil die Streiche und das, was der Tolpatsch Lämmel so treibt, das ist letztlich zeitlos. Und das sind Sachen, die Kinder auch heute noch machen und die von daher wirklich zeigen, wie Lyrik einfach auch sehr gut wandert in der Zeit.
Nicht allen ein Begriff ist wahrscheinlich auch die Südafrikanerin Bailey Besoidenhout. Sie steht mit ihrem Debüt Bäume auf dieser Empfehlungsliste für Kinderlyrik. Was macht denn dieses Buch so bemerkenswert?
Dieses Buch wurde ausgewählt von der Lyrikspreisträgerin. Also wir sind ja anders als die Lyrikempfehlung für Erwachsene mit einer jugendlichen Kritikerin vertreten in unserem Elfer Gremium. Und dieses Buch, was sie ausgewählt hat, ist ein Bilderbuch, was sich wirklich an die ganz Kleinen richtet und was aus kindlicher Sicht fast so ein bisschen wie Guggenmos Naturlyrik zeigt. Das Kind denkt sich, was machen die Bäume, was fühlen die Bäume, und dieser Perspektivenwechsel ist einfach ganz, ganz toll, weil er auch so viel Empathie voraussetzt und eben dann auch evoziert. Und das macht sehr viel Freude, dieses Buch anzugucken. Sehr sinnlich auch, und das ist wirklich schön.
Zum Konzept gehört ja, Frau Galling, dass Sie jetzt nicht nur so eine trockene Liste herausgeben mit Lyrikempfehlungen für Kinder, sondern es geht dann auch in die Vermittlung. Wie genau wollen Sie denn diese Lyrikbände, die jetzt ausgewählt wurden, ans Kind bringen?
Ja, wir haben das große Glück, dass wir ein sehr reichhaltiges Veranstaltungs- und Vermittlungsprogramm auf die Beine stellen können, was auch schon sehr gut angenommen wird. Und es wird sehr viele Lesungen geben, es wird Workshops geben, Lesungen auf Festivals, in Literaturhäusern, in Schulen, in Kindergärten. Also da geht's dann wirklich direkt zum Kind und ans Kind. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir auch Handreichungen haben, sogenannte, und dass man zu jedem dieser 11 Titel auf der Seite der Lyrikempfehlungen sich Inspirationen runterladen kann für Kindergarten und Schule. Wenn man jetzt nicht genau weiß, was könnte ich machen mit diesem Buch, dann findet man da Anregungen und kann dann auch tatsächlich mit den Büchern in Kindergarten und Schule arbeiten.
Und es gibt auch ein eigenes Logo für die Lyrikempfehlungen, und zwar die Haiku, ein niedliches Wortspiel. Was verbirgt sich dahinter?
Das Ganze basiert auf einem Poesie-Workshop für Kinder, wo sich ein Kind nicht so ganz genau vorstellen konnte, was denn dieses komische Haiku sein soll, und sich dann so den eigenen Reim auf das Haiku gemacht hat und diese Haiku auch gezeichnet hat. Und wir waren so angetan von dieser Haiku. Unsere Haiku hat das Duo von Zubinski zum Leben erweckt. Und die Bücher, die 11, die auf unserer Liste stehen, die kriegen alle einen Haiku-Sticker. Und man kann wirklich sagen, wo die Haiku draufklebt, ist gute Kinderlyrik. Drin.
Die Haiku, das Logo der Lyrikempfehlungen für Kinder. Ines Galling, Lektorin bei der Internationalen Jugendbibliothek München, ist bei diesem Projekt federführend. Die Diskussionen um den Lebensraum Stadt bewegen sich in unseren von der Klimakrise geprägten Zeiten oft zwischen starken Kontrasten. Mal ist die Stadt dreckig und menschenverachtend, im Gegensatz zur Landidylle. Mal ist die Stadt der Hotspot, der erfülltes Arbeits- und Kulturleben möglich macht, im Gegensatz zur Einöde auf dem Land. Auch in Kinderbüchern ist die Stadt ein wiederkehrendes Thema. Klar, sie ist primärer Sozialisationsraum für viele Kinder. Anne-Kathrin Weber hat 5 Bilderbücher ausgewählt, die nicht in Klischees verharren, sondern Ideen dafür vorstellen, wie die Stadt lebenswerter, nachhaltiger, sozialer und vielfältiger werden kann. Die erste Empfehlung thematisiert Veränderung durch einen Umzug. Anne-Kathrin Weber beginnt ihren Beitrag mit einem Zitat aus
Wei Jie, Li Xiaogang. Damals im Sommer.
Der Sommer ist da. Um uns herum leuchtet alles saftig grün. Aber ich bin etwas traurig. Wir ziehen bald in eine ferne Stadt und müssen Abschied nehmen.
Auf der ersten Seite dominiert bereits das Gefühl, das dieses außergewöhnliche Bilderbuch prägt. Die Wehmut, die die Protagonistin und ihre beiden Brüder empfinden, als sie sich von ihrer Heimat, einem chinesischen Bergdorf, verabschieden müssen. Dafür suchen sie noch einmal die wichtigsten Orte ihrer Kindheit auf.
Gehen wir noch einmal zum Fluss. Das Wasser plätschert, die Wellen singen ein schönes Lied. Ob der Fluss noch vor uns die Stadt erreichen wird?
Sie steigen ein letztes Mal auf den Kirchenberg, klettern an einer steilen Felswand hinunter zum Markt, besuchen ihre Freundinnen und Freunde. Einige beneiden sie um den Umzug. Die Stadt wird im Buch nicht gezeigt, sie bleibt die große Unbekannte. Die Autorin Wei Jie kontrastiert sie zwar mit dem Landleben, wertet die Stadt aber nicht ab. Denn trotz aller Wehmut blicken die Geschwister auch selbstbewusst und neugierig auf die Veränderung in ihrem Leben. Diese ambivalente Gefühlslage hat die Autorin in ihrem Buch für Kinder ab 5 Jahren meisterlich in Worte gefasst. Der Ton der Erzählung ist ruhig. Gleichzeitig bietet das Buch eine Fülle an kindgerechten Details und auch die komplexen Holzschnitte, die der Illustrator Li Xiaoguang von Hand auf Birnenholzplatten geritzt und anschließend in Schwarz-Weiß gedruckt hat, geben Einblicke in eine Welt, die fern und nah zugleich scheint.
Clemens Bruno Gazmaga, Anna Popescu, Elea und die Stadt.
In diesem Buch ist der Umzug vom Land in die Stadt längst vollzogen. Die sogenannten Stadtaffen leben in Hochhäusern, gehen fließbandartig zur Arbeit in die GmbH, sitzen vor ihren PCs und sind vor allem eines, nämlich schwer beschäftigt.
»Bist du busy?«, fragte einer. »Super busy«, antwortete ein anderer. »Busy, busy«, murmelte ein dritter.
Mit ihren Aktentaschen, Krawatten und To-Go-Bechern schlafwandeln die grauen Stadtaffen durch ihr Leben. Soziales Miteinander findet nur durch Technologie vermittelt statt.
»Wollen wir zoomen?«, fragte einer. »Lass zoomen«, antwortete ein anderer. »Zoom, zoom«, murmelte ein dritter.
Der Verlag empfiehlt das Buch ab 3 Jahren. Allerdings dürften eher ältere Kinder einen Sinn für diese durchtechnisierte Arbeitswelt haben. Auch ihnen werden Begriffe wie Workation, Push-Benachrichtigung oder Call nur schwer zu vermitteln sein. Das hat der Autor Clemens Bruno Gazmaga aber offenbar bewusst in seine beißende Realsatire einkalkuliert. Im Anhang findet sich dazu ein Glossar, das nicht wirklich dazu beiträgt, dass unsere gegenwärtige Arbeits- und Lebenswelt weniger absurd erscheint. In seiner Erzählung reichert Gazmaga seine Gesellschaftskritik außerdem mit einem beliebten Bild von Klimaschützerinnen an. Das eigene Haus, das in Flammen steht. Denn in der Stadt breitet sich ein Feuer aus und nur eine erkennt die Gefahr rechtzeitig, die Äffin Elea, die außerhalb der Stadt in der Höhle eines Baumriesen wohnt. Auch wenn die Illustrationen von Anna Popescu stark weich gezeichnet sind und damit etwas zu distanziert wirken, überzeugt das Buch nicht nur durch die witzigen Wiederholungen der tumben Dialoge der Stadtaffen, sondern vor allem durch das gelungene Happy End. Mit Elias Hilfe erkennen die Affen aus der Stadt, dass es so nicht weitergehen kann. Statt aber nun kollektiv aufs Land zu flüchten, bauen sie ihre Stadt wieder auf. Und zwar so, dass sie lebenswert ist und Ressourcen bewahrt. Hochhäuser gibt es weiterhin, aber begrünte, die zu Bewegung und Draußensein einladen. Eine stadtplanerische Vision, die nicht nur Kinder überzeugen dürfte.
Torben Kuhlmann, Die graue Stadt.
Für etwas ältere Kinder ab 8 Jahren ist dieses Kinderbuch konzipiert. Es handelt von einem Mädchen mit einer knallgelben Regenjacke, die mit ihrem Vater in eine neue Stadt zieht. Alles in dieser Stadt ist grau. Das Bunte, das wird schnell klar, ist hier nicht erwünscht. Robin, so heißt das Mädchen, verweigert sich der Tristesse und malt im Kunstunterricht ein farbenfrohes Bild.
Ein paar Stunden später saß Robin allein in der Aula. Auf der Bühne flackerte ein mickriger Schwarz-Weiß-Fernseher. Darauf lief ein Lehrfilm über die wünschenswerten gesellschaftlichen Verhaltensweisen, Anpassung, Unterordnung, Disziplin. Für all das stünde die Farbe Grau.
Nach und nach erfährt Robin, dass die, Zitat, Kuratoren für gesellschaftliches Wohlbefinden dafür sorgen, dass diese Regeln eingehalten werden und dass hinter all dem ein Unternehmen namens Grauwerke steckt. Schnell merkt Robin aber auch, sie ist nicht allein in ihrem Kampf gegen das scheinbar übermächtige System, das einen simplen Trick aus der Farbenlehre anwendet. Es lässt bunte Farben absichtlich zu Grau vermischen, um die Gesellschaft uniform und fügsam zu machen. Auch wenn diese Wendung etwas bemüht und die Erzählung insgesamt recht schematisch wirkt, lohnt sich die Lektüre durchaus. Die Stadt ist in dieser Geschichte Schauplatz von Unterdrückung, Gleichschaltung und von Widerstand. Torben Kuhlmann sensibilisiert auf kindgerechte Weise für totalitäre Tendenzen. Mithilfe der Illustrationen aus Aquarell- und Zeichenstiften, mit denen er eine monotone industrielle Massengesellschaft vergangener Dekaden abbildet, schafft Kuhlmann eine intensive und zuweilen beklemmende Atmosphäre, die sich aber schließlich in Bild und Text in eine hoffnungsfrohe Umbruchstimmung wandelt.
Kelly Canby, Kleinlichtstadt.
Auch in diesem Bilderbuch für Kinder ab 5 Jahren geht es um Widerstand und Veränderung. Themen, die anhand eines ganz ähnlichen städtischen Settings thematisiert werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt, die Häuser, die große, hohe Mauer, die Kleinlichtstadt vor den Menschen des Südens, des Nordens, des Ostens und des Westens schützen soll. Hier ist, wie auch im Buch von Torben Kuhlmann, alles grau in grau gehalten. Und auch hier verändert ein Mädchen die Stadt zum Positiven. Die Protagonistin mit neonpinken Haaren stiehlt nämlich Ziegelsteine aus der Stadtmauer. Der selbst errichtete Schutzwall wird brüchig und immer mehr Fremde sind durch die Löcher in der Mauer zu sehen. Das macht den Bürgermeister von Kleinlichtstadt sehr wütend. Er ruft die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, den Dieb zu finden. Und so begeben sie sich, der Anweisung ihres Anführers folgend, auf die Suche. Schließlich finden sie die Übeltäterin.
»Du«, schrie der Bürgermeister, »du hast die Ziegelsteine aus den Mauern gestohlen.« Mauern, die uns vor allem beschützen, was anders ist und ungewöhnlich, seltsam, ausgefallen und ungewohnt. Wir sind entsetzt! Die Leute von Kleinlichtstadt stimmten zu.
Diese xenophobe Drohkulisse weicht im Buch schließlich einem fröhlichen, neonfarbenen Miteinander. Die ausdrucksstarken Illustrationen weisen zwar durchaus stereotype Elemente auf, so sind einige der Menschen des Südens nur spärlich bekleidet, einige Menschen des Ostens wiederum mit schmalem Oberlippenbart abgebildet. Trotzdem überzeugt das Buch von Kelly Canby durch den behutsamen Umgang mit einem hochaktuellen Thema. Mit der Angst vor dem Fremden und wie sie Schritt für Schritt überwunden werden kann.
Cori Klima, Isabel Göttgen. Wir alle im Stadtgewimmel.
Im Wimmelbuch aus dem Orlander Verlag hat sich die Stadt bereits merklich verändert. Hier wird menschliche und gesellschaftliche Vielfalt plakativ gelebt. Die Personen, die man auf den 14 trubeligen Seiten entdecken kann, sind alles. Klein, groß, alt, jung, dunkel oder hellhäutig und alles dazwischen. Mit 2 Armen und manchmal keinen, mit Kopftuch, Glatze oder Irokesenschnitt. Auf Rollschuhen und in Rollstühlen, mit Haaren an den Beinen, Tattoos und in Schwimmburka. In den verschiedenen Stadtsettings passt diese geballte Diversität erstaunlich gut zusammen. Im Gewimmel sind alle irgendwie gleich und doch ganz besonders. Die Illustrationen betonen dabei das Wir, das soziale Geflecht, in das die einzelnen Beziehungsgefüge eingebunden sind. Ein bisschen Selbstironie tut diesem erkennbar aktivistischen Buch gut. So ist auf einer Seite ein Protestzug abgebildet, bei dem so ziemlich alle klassisch linken Demo-Themen auf einmal abgefrühstückt werden. Die Teilnehmenden protestieren für die Wahrung der Menschenrechte, für Bildung für alle, für Gleichberechtigung. Und eine Oma gegen rechts ist natürlich auch mit von der Partie. Das Buch besticht durch die Zuspitzung, die Utopie gelebter Vielfalt, aber auch dadurch, dass Cori Klima, die das Buch konzipiert hat, und Isabel Göntgen, die es illustriert hat, auch Schattenseiten abbilden. So sind im Gewimmel beispielsweise ein intensiver Familienstreit mit Tränen, eine Beerdigung und ein wohnungsloser Mann zu finden. Wir alle im Stadtgewimmel ist ein Buch für Kinder ab 3 Jahren, das neben aller Utopie auch die Realität in den Blick nimmt. Die vorgestellten Bücher zeigen auf, dass auch und vielleicht sogar gerade die Stadt viel Potenzial in sich trägt, um Jung und Alt eine lebenswerte Zukunft zu bieten.
Das meint Anne-Kathrin Weber. Sie stellte 5 Bilderbücher vor, die sich mit dem Thema Stadt auseinandersetzen. Sie können den Beitrag in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App noch einmal hören. In der kommenden Nacht beginnt das Osterfest und der Herder Verlag bietet passende Lektüre für Kinder aller Altersstufen an. Vom Bible Exit Game über die Bibel als Graphic Novel bis hin zur Bibel in der Pappausgabe für die ganz Kleinen. Ebenfalls bei Herder ist nun Manga Messias auf Deutsch erschienen, im Original schon 2006 veröffentlicht. Jesus als Superheld? Dieser Manga-Messias von Hidenori Kumai und Kozumi Shinozawa könnte ein perfektes Ostergeschenk für Kinder sein, die in säkularisierten Zeiten aufwachsen. Der Deutschlandfunk-Literaturredakteur Jan Drees ist allerdings eher skeptisch.
Seit jeher ist das Christentum auf der medialen Höhe seiner Zeit, von den Passionsspielen im Mittelalter über Gutenbergs Buchdruck bis zu Instagram-tauglichen Rockmusikproduktionen unserer Tage. Da wundert keineswegs, dass seit einiger Zeit auch ein Manga-Messias frohe Botschaft verkündet. Wird er unsere Welt retten oder zerstören, eröffnet das Cover geradezu martialisch, um hernach mit der herzigen Liebesgeschichte von Maria und Josef zu eröffnen, die bekanntlich auf eine schwere Probe gestellt wird.
Josef war ein frommer Mann, aber jetzt war seine Verlobte schwanger und er war traurig und verwirrt. Ein Baby. Und ich habe keine Ahnung, wer der Vater sein könnte. Es ist unglaublich. Aber ich muss es akzeptieren. Und ich muss die Verlobung stillschweigend lösen, damit ich sie nicht blamiere.
Selbstverständlich wird er schnell seine Meinung ändern und man mag den gehörnten Josef belächeln. Doch sei's drum, Manga-Helden dürfen auf unkonventionelle Weise das Licht der Welt erblicken, die Gemeinde an ihre Vorzüglichkeit bedingungslos glauben. Kein geringerer als der Heiland schickt sich mal wieder an, die Menschheit zu erlösen. Soweit so bekannt, hier neu erzählt in schnellen Schnitten mit violetthaarigen Engeln und kulleräugigen Frauen, die ihr Kindchenschema-Antlitz gen Himmel recken. Natürlich auch mit pockennarbigen Bösewichtern, die grollen, grummeln, rumpeln. Auf beinahe 300 Seiten wird die Geschichte Jesu im japanischen Strich bebildert. Wunder folgt schnell auf Wunder, da ist wenig Platz pro Mirakel. Man hechtet durchs Neue Testament, doch was als Superhelden-Comic angekündigt ist, liest sich einschläfernd. Nicht trotz, sondern wegen der drastischen Überzeichnung. Im Manga-Kosmos verliert diese Geschichte alles Numinose. Krankenheilungen, Todeserweckungen, Bedrohungsszenarien finden auf stets gleicher Erregungsebene statt. Es ist kein hymnischer, eher ein hysterischer Ton. Abschließend schwebt der auferstandene Jesus leuchtend im Airbrush-blauen Himmel und verkündet:
Gott selbst wird den Tag bestimmen, an dem sein Reich auf dieser Erde beginnt. Denn jetzt kehre ich zu meinem Vater zurück. Und ihr werdet mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet meine Zeugen sein.
Und die verbliebenen Jünger antworten: Ja, Herr, mit 2 Ausrufezeichen. Doch bleibt schwer vorstellbar, dass auch nur ein Heranwachsender ob derartigen Schwulstes frohlockend in die Hände klatscht. Erzählt wird von vielen Wundern, doch wiederum kein Wunder ist, dass die klischierte, grotesk überzeichnete Darstellung der jüdischen Pharisäer bereits anlässlich der US-amerikanischen Ausgabe als antisemitisch verdächtigt wurde. Die Juden derart drastisch mal wieder als Christusmörder darzustellen, schien nach 1945 eigentlich undenkbar. Hinzu kommt, dass sich jeder Katechismus spannender liest als dieser Manga-Messias und jedes TikTok-Worshipping zugänglicher erscheint für ein junges, digital begeistertes Publikum.
Mein Kollege Jan Drees ist wenig überzeugt von Manga-Messias von Hidenori Kumai und Kozumi Shinosawa aus dem Japanischen von Dorothee Ketschau, Herder Verlag, ab 9 Jahren. Das waren die Bücher für junge Leserinnen und Leser. Nächste Woche Samstag können Sie hier erfahren, welche die besten 7 Kinder- und Jugendbücher im April sind. Jetzt folgt Computer und Kommunikation. Ich bin Dina Netz und wünsche Ihnen schöne Ostertage.